Am letzten Wochenende gab es viel Grund zu jubeln. Ein Jubel, den man in ganz Deutschland vernommen hat. Und zwar, weil Bayer 04 Leverkusen deutscher Meister geworden ist. Wer von euch hat diesbezüglich gejubelt? Jawohl, ganz klare, bekennende Hände gehen hoch. Ich auch. Ich habe aber nicht gejubelt, weil ich Leverkusen-Fan bin. Ja, ich habe ein grün-weißes Herz, das für den VfL Wolfsburg schlägt. Aber ich habe mich gefreut, weil endlich mal nicht FC Bayern München Meister geworden ist. Das war Grund zur Freude und zum Jubel. Und das ist einfach großartig. Darum Bayern 04 Leverkusen. Ich guck mal hier in die Hader-Ecke. Wie sieht's denn da aus mit dem Jubel? Ihr seid ja HSV-Fans, ne? Platz 4, ne? Platz 4, oder? Ende der Saison. Kein Aufstieg. Aber Holstein Kiel möglicherweise wäre ja auch ein Nordclub, ne? Genau. Versuchen wir mal so einen kleinen Jubel dann am Ende der Saison. Genau, Jubel. Ja, ihr Lieben. Ich kann es aber nachvollziehen, was es bedeutet, wenn Fußballfans so richtig jubeln. 2009 habe ich die Meisterschaft des VfL Wolfsburg mitbekommen, wie an unserer Stadtmission 100 Meter vorbei die Meisterschale gefahren ist. Das hielt niemanden mehr zu Hause. Wir haben alle gejubelt. Oder 2015 der DFB-Pokal. Das war einfach großartig. Heute geht es um Jubeln, um Jubel. Wir haben das eben schon in der Moderation gehört. Dieser Sonntag im Kirchenjahr steht unter dem Titel Jubilate. Das ist ein lateinisches Wort und bedeutet jubelt. Ich habe ja so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit diesem Imperativ. Das ist ja ein Imperativ, ne? Also eine Aufforderung. Jetzt jubelt, ne? Genauso wie freuen. Jetzt freut euch auf, jetzt jubelt mal. Wenn ich sagen würde, jetzt jubelt mal, dann kämen da wahrscheinlich, hey, ja. Aber das ist ja doch kein echter Jubel. Ich finde ein Imperativ zum Thema Freude und zum Thema Jubel schwierig, weil es, finde ich, Gründe braucht. Es braucht Gründe, damit Menschen jubeln. Und so war das an dem letzten Wochenende, weil eine Mannschaft Meister wurde, die es nicht gedacht hatte vor die ganzen Jahrzehnte, die hatten einen Grund zum Jubeln. Und es gibt viele andere gute Gründe, warum Menschen jubeln. Ich denke an ein 12-jähriges Mädchen, das immer nur Fünfen schreibt in Mathe. Und plötzlich ist mal eine 3- dabei oder eine 4+. Ja? Das ist ein Grund zum Jubeln für dieses Mädchen. Oder ich denke an eine Frau, wo die Ärzte gesagt haben, sorry, Sie werden nie ein Kind bekommen können. Das ist eigentlich fast ausgeschlossen. Und dann wird diese Frau doch wieder erwartend schwanger und kann es nicht glauben und sie jubelt. Oder da ist jemand, der hat große Sorgen, ob sein Arbeitsplatz gehalten werden kann. Es gab eine Unternehmensberatung und es war nicht sicher, ob nicht auch seine Stelle dem Rotstift zum Opfer fällt. Und dann wird klar, hey, der Arbeitsplatz kann gerettet werden, ein Grund zum Jubeln. Oder ich denke an eine Verdachtsdiagnose. Vielleicht wart ihr schon mal beim Arzt oder kennt Menschen, die eine schwere Verdachtsdiagnose hatten, wo die Ärzte vermutet hatten, das könnte eine schwere Erkrankung sein. Und dann stellt sich heraus, nein, es ist nicht so. Grund zum Jubeln. Also viele Menschen jubeln in unterschiedlichen Lebensphasen, aber in der Regel aus Gründen. Und einfach so, auf Anordnung, auf Kommando, finde ich Jubeln schwierig. Genauso wie freut euch auf Kommando. Ja, wer kann das schon? Also deswegen habe ich mit diesem Imperativ ein bisschen so meine Probleme. Jubilate im Kirchenjahr deswegen, es ist an uns Christen gerichtet, weil wir überzeugt sind, die Bibel ist davon überzeugt, es gibt für Christen richtig viel Grund zum Jubeln. Und das sind natürlich auch diese ganz irdischen Dinge, ne, wie eine Meisterschaft, das ist auch für Christen Grund zum Jubeln. Oder eine gute Note für ein Kind oder eine unerwartete Schwangerschaft, das ist auch für Christen ein Grund zum Jubeln. Aber für Christen ist vor allem ein Grund zum Jubeln über das, was sie mit Gott verbinden. Dass sie von einem Gott wissen, der sich für sie interessiert, dass sie von einem Gott wissen, der sich mit ihnen befreunden will, dass sie um einen Gott wissen, bei dem sie geborgen sein dürfen, wo sie Vergebung empfangen, wo sie Hoffnung empfangen. Dieser Gott weitet den Horizont. Und darum ist dieser Tag, erinnert uns dieser Tag, hey ihr Christen, ihr habt Grund zum Jubeln. Also Jubilate, jubelt, freut euch. Hier werden uns also Gründe genannt, Gründe zum Jubeln. Ganz irdische, aber vor allem auch geistliche Gründe zum Jubeln. Jubel will man irgendwie ausdrücken. Genau, Jubel, man kann schlecht in sich hinein jubeln, ne? So leise, man kann sich in sich hinein freuen, leise, aber jubel, also ich kann es nicht. Wenn ich jubel, dann kriegt das jeder mit, ja. Ein Ausdruck des Jubelns ist Singen. Wir gucken nochmal in Richtung Fußball, ne? Also ich habe, wie oft habe ich voller Inbrunst die Stadiongesänge im Stadion mitgesungen, wenn meine Mannschaft einlief oder auflief, wie auch immer, ja. Aber natürlich ist es eben auch so, dass in der christlichen Gemeinde gesungen wird. Singen spielt als Teil des Jubels eine ganz große Rolle. Und darum will ich einen kurzen Blick auf das Singen mal richten. Nächste Woche haben wir nämlich wieder so einen Imperativsonntag, Kantate. Kantate wird nächste Woche nicht Thema sein. Thorsten Rivesel oder ein Überraschungsgast wird predigen, jedenfalls nicht zum Thema Kantate. Darum greife ich das jetzt mal mit auf, weil Singen kann etwas mit Jubel zu tun haben. Ich weiß nicht, was Singen euch bedeutet im Gottesdienst, ob ihr sagt, na ja, ich singe total gerne. Mir fehlt es, wenn wir keine gute Musik haben oder ich singe besondere Lieder gerne oder ich bin dankbar für unsere Musik. Vielleicht sagt ihr aber auch, das ist für mich Beiwerk, das interessiert mich ja eigentlich nicht, Lieder sind mir egal, ja. Lieder haben eine wichtige Bedeutung in der ganzen, im ganzen Christentum schon immer gehabt. Weil Lieder uns nochmal viel tiefer erreichen als Worte allein. Ich habe schon an vielen Sterbebetten gesessen. Und da, wo Menschen Glaubende waren, da waren das selten Bibelverse, die sie getragen haben, sondern Lieder. Weil Lieder die Seele erreicht. Lieder gehen tiefer als nur Worte, als nur Gedanken. Lieder erreichen uns eben auf der Gefühlsebene, auf der seelischen Ebene. Darum sind Lieder so wichtig und gerade auch im Glauben. Lieder haben in der Gemeinde eine wichtige Funktion. In den Liedern wird das Evangelium verkündigt. Ja? Lieder spenden Trost. Lieder haben einen Zuspruch. In Liedern drücken wir Gebete aus. Lobpreis zum Beispiel, Jubel wird in Liedern ausgedrückt. Und Lieder stiften Gemeinschaft. Wenn wir miteinander singen, wenn wir zusammen singen und wenn das auch noch Spaß macht, dann haben Lieder die Funktion in der Gemeinde, Gemeinschaft zu stiften. In der ganzen Bibel spielen Lieder eine große Rolle. Ne? Gucken wir ins Alte Testament, da gibt es ein paar Lieder von einzelnen Leuten. Der Mose hat ein Lied gesungen und seine Schwester Miriam auch. Aber es gibt ein Liederbuch. Die Psalmen, 150 Lieder. Das sind Lieder von Einzelnen und Lieder von ganzen Gruppen. Die Psalmen wurden im Tempel gesungen, die wurden auch einfach vorgelesen, aber es waren im Prinzip Lieder, manchmal steht da auch genau, wie man sie singen muss, kann heute keiner mehr nachvollziehen, aber es waren Lieder. Lieder prägten schon den Glauben des Volkes Israel. Und im Neuen Testament ist das nicht anders, ne? Natürlich war der Psalter, natürlich waren die Psalmen das Liederbuch von Jesus und seinen Jüngern. Die haben natürlich die Psalmen gekannt und die Psalmen gesungen, klar. Aber auch im Neuen Testament gibt es die Lieder von Einzelnen. Ja? Maria, den Lobgesang der Maria, den Lobgesang des Zacharias, den Lobgesang des Simeon. Dann gab es Lieder über Jesus, die Paulus eingebaut hat in seine Briefe. Also auch im Neuen Testament und im Alten Testament spielen Lieder eine ganz, ganz große Rolle. Glaube ist ohne Lieder nicht zu denken. Und das setzt sich dann auch in der Kirchengeschichte fort. Guckt euch mal an, wie wichtig Kirchenmusik gewesen ist. Ja? Und bis heute noch ein Mann wie Paul Gerhardt, der vor Jahrhunderten gelebt und komponiert oder getextet hat vor allem, ja, wie lange ist das schon her? Und trotzdem prägen und begleiten seine Lieder immer noch die Menschen heute. Und dann eben auch ganz moderne Lieder, ja. Des Liedermachens ist kein Ende. Wir haben jetzt mittlerweile schon Feiert Jesus Sex und das geht immer weiter. Lobpreislieder, moderne Lobpreislieder. Lieder haben eine wichtige Bedeutung im christlichen Glauben, im Christentum. Ich komme zu einem Zwischenfazit. Also Freude in unserem Herzen, das ist so die Logik der Bibel. Freude in unserem Herzen darf sich ausdrücken im Jubel. Und wenn Glaubende da gemeint sind, dann darf es zum Lobpreis werden. Dass wir nicht nur beim Jubel stecken bleiben, sondern dass wir darüber Gott loben und Gott die Ehre geben. Nun ist es so, dass das einfach ist, wenn es einem gut geht. Ja? Man kann Loblieder singen und jubeln, wenn man richtig gut drauf ist. Wenn man eben eine 3 minus schreibt statt einer 5, wenn man schwanger wird, wenn man Karrieresprung macht, wenn man Fußball-Weltmeister wird oder Meister wird, dann, wenn man gute Gründe hat, dann fällt auch der Jubel leicht und dann fällt es auch vielleicht einfach, Gott zu loben. Die spannende Frage aber ist, wie ist es denn, wenn es einem schlecht geht? Wenn man Leid erlebt, wenn man Not erlebt, wenn man Sorge erlebt, kann man dann immer noch loben? Kann man Gott immer noch die Ehre geben? Kann man ihn auch dann noch anbeten? Das ist die große Frage. Und jetzt kommen wir auf unseren Predigtext von heute zu sprechen, den wir eben in der Lesung von Dorothee schon gehört haben, aus Apostelgeschichte 16. Ich lese ihn nicht nochmal vor, sondern nehme euch einfach mit hinein in diese Szene. Also, Paulus und Silas, diese beiden Apostel, beziehungsweise Paulus, der Apostel mit seinem Mitarbeiter Silas, waren auf ihrer zweiten Missionsreise, es gab ja 3, sie waren auf der zweiten Missionsreise und sie kommen nach Philippi. Philippi ist der erste Ort auf europäischem Boden. Ja, die Missionsreisen liefen im Prinzip in der heutigen Türkei, in Kleinasien, aber irgendwann setzten sie über nach Philippi und waren auf europäischem Boden und dort predigen sie das Evangelium und dort kommt eine Unternehmerin, die sie am Fluss treffen, die kommt zum Glauben, die Lydia, ja, der erste Christ war eine Christin in Europa, Lydia. Und es ist aber so, dass immer wenn Paulus irgendwo hinkam und das Evangelium verkündigt hat, dann gab es immer auch Stress. Es war nicht nur so, dass die Verkündigung des Paulus Freude ausgelöst hat, ja, wie bei der Lydia, die zum Glauben gekommen war, und bei vielen anderen, die zum Glauben gekommen waren, sondern Paulus hat immer auch Unruhe gestiftet. Zum Beispiel, wenn er in die Synagogen ging. Ja, er ging oft in die Synagogen, weil Paulus war der Meinung, zuerst mal gehört das Evangelium den Juden und denen will ich das zuerst erklären. Außerdem verstehen die vieles besser, weil sie ja das Alte Testament kennen. Und er hat ständig polarisiert und auch zu Spaltungen geführt in den Synagogen. Das war nicht schön. In Philippi gab es aber ein anderes Problem. In Philippi war eine Wahrsagerin, die also aus dem Okkultismus kam. Und die hat gewahrsagt über Paulus und über seine besondere Bedeutung für die ganze Situation. Und das wollte Paulus nicht stehen lassen. Paulus wollte nicht, dass ein unguter Geist, ein unreiner Geist, so sagt die Bibel, für ihn Zeugnis ablegt. Und dann spricht er ein Machtwort, sage ich mal, im Auftrag Gottes. Und diese Frau ist nicht mehr in der Lage, Wahrsagerei zu betreiben. Sie hat sozusagen sie hat ihren Job verloren. Und sie war nicht selbstständig, sondern sie gehörte zu einer Truppe von Wahrsagern. Sie hatte Vorgesetzte. Und diese Vorgesetzten waren not amused. Sie waren nicht begeistert darüber, dass diese Frau plötzlich diesen Job nicht mehr ausführen konnte. Also Unruhestifter Paulus und Silas wurden gefangen genommen, wurden ins Gefängnis gepackt, wurden gefoltert. Das war die Situation. Und sie wussten nicht, wie das ausgeht, ja. Das war keine Luxuszelle, sondern wir haben es eben gehört, gefesselt und die Füße im Block. Das heißt, sie waren bewegungsunfähig. Sie mussten mit allem rechnen, dass sie wieder freikommen, aber vor allem aber auch, dass sie lange da bleiben müssen, dass sie sterben müssen. Wir wissen hinterher, ja, es gab ein Happy End, die wussten es nicht. Rechtsstaatlichkeit war nicht so ausgeprägt. Und in dieser Situation sind nun Paulus und Silas. Und überlegt euch, wie es euch gehen würde, mit einem Block um den Füßen, mit Ketten, mit einer ungewissen Zukunft. Sie beten. Genau, würde ich auch machen. Ich würde sagen, bitte Gott, ich habe echt gerade ein Problem. Ich möchte dich bitten, dass ich hier freikomme. Bitte, du kannst das auch irgendwie regeln. Ich würde klagen, ich würde jammern und ich würde sagen, bitte Herr, bitte. Ich weiß nicht, wie eure Gebete ausfallen würden. Diese Gebete sind auch natürlich total okay. Gebete sind immer okay, weil sie aus unserem Herzen kommen. Aber die beiden machen noch etwas anderes, nämlich sie loben Gott. Sie loben Gott in dieser Situation, das finde ich schon ein starkes Stück. Und da habe ich mich gefragt, könntest du das auch? Wäre das auch dann dran für dich, Lobpreis? Großer Gott, wir loben dich zu singen in so einer Zelle? Ich glaube nicht. Aber sie konnten das und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und dann wird eben auch erzählt, was dann passiert, ja, ein Erdbeben und die ganzen Mauern zerbrechen, die Ketten gehen auf und alle Gefangenen, also nicht nur die beiden, alle Gefangenen sind plötzlich frei. Und der Gefängnisaufseher hat die Krise, weil der Gefängnisaufseher ist verantwortlich dafür, dass die Gefangenen eben im Gefängnis sind und nicht frei sind. Und der will sich umbringen, ja, und Paulus sagt, entspann dich, wir sind alle da. Das ist die Geschichte, die wir eben gehört haben. Eine besonders schöne Geschichte für die Jungschaft, für den Kindergottesdienst habe ich da auch kennengelernt. Ein Happy End. Ende gut, alles gut. Ja. Aber was hat diese Geschichte mit eurem Leben zu tun? Das ist die Frage. Was hat diese Geschichte mit eurem Leben zu tun und mit meinem Leben zu tun? Warum steht sie eigentlich in der Apostelgeschichte? Nur, damit wir staunen, das haben die aber toll hingekriegt damals. Ich glaube, diese Geschichte hat eine Botschaft für euch und für mich. Und diese Botschaft möchte ich gerne aus dem Wort Gottes uns darstellen. Erstmal ein ganz kurzer Blick, was ist eigentlich Lobpreis? Oftmals sagen wir, ja, wir danken und loben, aber loben und danken ist nicht dasselbe. Wenn ich Gott danke, dann danke ich ihm für etwas in meinem Leben. Ja, dass wir einen schönen Urlaub hatten, dass die Fahrt gelungen war, was auch immer. Ich danke ihm und es hat etwas mit mir zu tun oder mit meinen Kindern, mit irgendwas in meinem Umfeld. Aber Lobpreis, da geht es nicht um mich. Da geht es auch nicht um meine Kinder, auch nicht um die Gemeinde. Beim Lobpreis geht es um Gott. Ich mache Gott Komplimente. Das ist Lobpreis. Ich sage ihm, wie groß ich ihn finde und wie toll ich ihn finde und wie liebevoll und wie zärtlich und behutsam und barmherzig und gnädig. Lobpreis hat nichts mit meinem Leben direkt zu tun. Lobpreis richtet sich auf Gott. Das ist ein grundlegender Unterschied zum Dank. Und das finde ich erstmal wichtig zu wissen. Und Lobpreis hat eben auch einen psychologischen Effekt. Lobpreis hat etwas mit unserem Gefühlsleben zu tun, mit unserem Denken zu tun. Denn wenn ich Gott lobe, wenn ich das tue, wenn ich meinen Blick richte auf Gott, dann kann ich nicht gleichzeitig meinen Blick richten auf meine Nöte, auf meine Sorgen, auf meine Krisen. Denn das ist ja oft der Punkt. Ja? Ihr wisst es aus eurem Leben vielleicht auch. Dann hat man wirkliche Probleme, man hat wirkliche Nöte, wirkliche Krisen und die sind schon schlimm genug. Zu allem Überfluss kommt aber noch dazu, dass man sich eben Gedanken macht und Sorgen macht. Und man dreht sich und man ist wie ein, man entwickelt Horrorszenarien. Man hat also nicht nur das eigentliche Problem, sondern auch noch die Gedanken, die sich ständig um ein Problem kreisen. Und in dem Moment, wo ich Gott lobe, gucke ich weg von mir, gucke ich weg von meinen Nöten, gucke ich weg von meinen Sorgen und schaue hin auf den Gott, der alles in seiner Hand hat, auch ich mit meiner Situation. Ja, das hilft mir, dass meine inneren Ketten gesprengt werden können. Der Lobpreis durchbricht das. Die Perspektive ändert sich. Ja, jetzt war es erstmal nicht so. Sie waren ja erstmal nicht frei, Paulus und Silas. Aber indem sie Loblieder gesungen haben, haben sie weggeschaut, weggeguckt von den Fesseln, weggeguckt von den Füßen im Block und haben sich vergegenwärtigt, unser Leben ist in der Hand Gottes. des lebendigen Gottes, des allmächtigen Gottes. Unser Leben ist nicht in der Hand der Römer, sondern Gott hat einen guten Weg für uns, wie auch immer der sein mag. Lobpreis sollten wir um Gottes Willen tun. Er hat es verdient. Er hat es verdient, dass wir ihn loben. Und Paulus schreibt einmal, wir sind gemacht zum Lob seiner Herrlichkeit im Epheserbrief. Aber der psychologische Effekt ist auch kostbar, dass ich abgelenkt werde, dass ich wegschauen kann von meiner Not hin auf ihn in seiner Größe, in seiner Güte. Und dann sind die Probleme nicht unbedingt weg, aber sie verlieren vielleicht ihre Macht. Sie verlieren vielleicht ihre Übermacht, über ihre Kontrolle über mich. Und das finde ich sehr kostbar und sehr hilfreich. Anbetung um Gottes Willen, aber Anbetung und Lobpreis tut uns auch gut. Aber es gibt natürlich nicht immer ein Happy End, ja, das wissen wir auch. Es gibt viele Christen, die auch Loblieder singen, die aber trotzdem, wo es kein Happy End gibt, ja. Christen im Straflager in Nordkorea, die vielleicht auch Loblieder singen, aber sie sterben trotzdem. Man kann nicht sagen, wer immer Loblieder singt, dessen Probleme werden gelöst. Das wäre vollkommen falsch. Weder für euch persönlich, ja, wenn man lobt, kommt man super raus, wie Paulus und Silas, das ist Schwärmerei, das ist Quatsch. Man kann es auch nicht über Christen sagen in der Welt und trotzdem ist es richtig, der Blick auf Gott, Lobpreis seines Namens, sprengt auf jeden Fall innere Ketten und macht uns innerlich frei und kann dann auch äußere Veränderungen bewirken. Ich möchte ganz kurz noch auf eine Geschichte hinweisen, die ich da äußerst interessant finde, aus dem Alten Testament, eine Geschichte, die meistens eher unbekannt ist, aber die ich kostbar finde, 2. Chronik 20. Da wird erzählt, und ich finde die so furchtbar aktuell, wie Israel von 3 Fremdvölkern bedroht wird. Aus dem Norden, aus dem Osten und aus dem Süden. Eigentlich hat Israel überhaupt keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Und da gab es den König Josaphat und der hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Welche Strategie? Und dann ruft er das ganze Volk zusammen und dann macht er 2 Dinge. In einer langen Rede hält er dem Volk vor Augen, wo sie schon überall Gott erlebt haben. Er zeigt ihnen auf, was Gott schon Gutes getan hat und macht ihnen darum deutlich, hey, Gott war immer für uns da. Wir dürfen auch jetzt mit ihm rechnen, wie auch immer es ausgeht. Und dann kommt das Zweite. Jetzt musste natürlich eine militärische Strategie her. Klar, er musste ein Heer aufstellen, das war logisch. Und was kommt an die Spitze des Heeres? Keine Elitetruppe, sondern ein Lobpreisteam. Ein Lobpreisteam kommt an die Spitze. Bevor Soldaten kommen, sind Lobpreissänger, die singen, Lob sei Gott, wir preisen den Namen Gottes. Und so ziehen die in den Krieg. Am Anfang, und das ist die Philosophie des Josaphat, am Anfang steht nicht die militärische Macht, die militärische Stärke, das, was er einbringen kann. Am Anfang steht die Anbetung Gottes. Das ist ihm wichtiger. Und jetzt haben wir wieder hier eine Geschichte, wieder mit einem Happy End, ja. Man weiß gar nicht genau, wie sich das alles gelöst hat, auf jeden Fall haben die Feinde sich mehr oder weniger gegenseitig umgebracht. Auf jeden Fall, das hat dann auch irgendwie funktioniert. Aber es geht hier um diese Botschaft, in unseren Kämpfen, in unseren Nöten, in unseren Krisen nicht auf uns zu gucken. Klar, wir müssen unsere Dinge tun, wir müssen unsere Aufgaben bewältigen, wir müssen unsere Strategien fahren. Aber erst zu gucken, ich schaue auf Gott und ich lobe seinen Namen und ich will ihm Komplimente machen, da er ist würdig dessen und mir tut es gut. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Jubilate. Jubelt mal ordentlich. Schwierig. Aber es gibt guten Grund zum Jubeln und ich hoffe, euch ist ein bisschen was eingefallen. In eurem eigenen Leben, wo ihr sagt, ja, da könnte ich jetzt einfach mal einen richtigen Jubelschrei ausstoßen, aber als Christen haben wir auf jeden Fall viel Grund zum Jubeln und auch zum Singen. Kantate heute und auch natürlich nächste Woche. Genau. Ich möchte euch einladen, dass ihr das neu für euch entdeckt, den Blick auf Gott, den Lobpreis seines Namens und wie das euch von Herzen freimachen kann. Amen.